Sie hören einen Podcast von DRS1.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Wie verbindlich sind eigentlich Offerten? Diese Frage haben Sie sich vielleicht auch schon gestellt, wenn die Rechnung dann im Nachhinein höher als die Offerte war. Wir klären das mit unserer Rechtsexpertin. Um gefährliche Feuerlöscher, eine Biomarktstudie und Zahlen vom Bundesamt für Sozialversicherungen geht es dann in unseren Konsumnachrichten. Und die ganze Frage der Vorsorge, die beschäftigt ja im Moment doch sehr. Wo ist das Geld sicher? Zum Beispiel bei der PostFinance. Wir wollen es wissen. Auf jeden Fall haben in dieser wirtschaftlich unsicheren Zeit viele Leute ihr Geld der Post zum Verwalten anvertraut. Darum hat die PostFinance letztes Jahr überdurchschnittlich viel Neugelder bekommen. Vor allem das Geschäft mit den Vorsorgegeldern läuft gut. Immer mehr Leute schliessen bei der PostFinance ein Drei-Säulen-Konto ab. Viele Kunden sehen die Post als sicheren Hafen mit Staatsgarantien und als Alternative zu den Grossbanken. Ausgerechnet bei den Vorsorgegeldern ist für die PostFinanzkunden der Hafen aber gar nicht so sicher. Das ist der Beitrag von Crispin Zimmermann.
Seit knapp 6 Jahren kann man bei der PostFinanz Vorsorge 3a-Konten, die sogenannten Dritt-Säulen-Konto, eröffnen. Ende 2008 hat PostFinanz 43.800 solche Vorsorgekonto verwaltet. So viel wie noch nie. Die Finanzkrisen und Negativschlagzeilen über die Schweizer Grossbanken haben der Post scharenweise neue Kunden zugespielt. Der PostFinanzsprecher Marc André meldet ein Rekordergebnis.
Das ist korrekt. Wir im vergangenen Jahr, im 2008, haben wir 17.000 neue Konten 3a können eröffnen bei PostFinanz. Das ist eine Zunahme gegenüber einem Endbestand von 2007 um 63%.
Viel Geld, das die PostFinanz aber nicht selber verwalten kann. Dazu fehlt ihr die Bankenlizenz. Darum steuert die Post die knapp 45.000 Vorsorgekunden über eine Stiftung der UBS, erklärt Marc André.
Wir dürfen die Vorsorgekonten 3a selbstständig nicht führen. Aus diesem Grund haben wir die Vorsorgestiftung PostFinanz, Vorsorgestiftung der UBS AG gegründet. Das ist eine Stiftung, die wir führen zusammen mit der UBS und dort werden auch die Konten verwaltet.
Der Kunde legt seine Vorsorgegelder also nicht bei der PostFinanz, sondern indirekt bei der UBS an. Und so sind ausgerechnet die Vorsorgegelder von der dritten Säule nicht durch die Staatsgarantie gedeckt. Nochmal der Marc André.
Es ist der Einlegerschutz von 100'000 Franken, der gilt auf dem Vorsorgekonto pro Kunde. Die Staatsgarantie, die die PostFinanz hat, auf ihrem Sparkonto und auf ihrem Zahlkonto, gilt in diesem Fall bei den Vorsorgekonten nicht.
Manche Kunden, so bestätigt man es bei der PostFinanz, stelle ich darum die Frage der Sicherheit. Besonders jetzt, wo die UBS immer mehr in Schieflage geraten. 100'000 Franken werden im Notfall vom Staat gedeckt. Nur manchen Kunden hat weit mehr als 100'000 auf dem Drei-Säulen-Konto. Wer würde also für das restliche Geld aufkommen? Bei der PostFinanz hat man eine grosszügige Antwort für den Fall der Fälle parat. Man würde selber in den Sack langen, sagt der Sprecher Marc André.
Was darüber hinaus würde gehen, an einem Betrag auf dem Vorsorgekonto, würde die PostFinanz mit ihren Kundinnen und Kunden eine gute Lösung finden. Wir würden es auch bei diesem außerordentlichen Fall von einem, sagen wir jetzt mal, Konkurs von der UBS ganz klar besser begleiten und mit ihnen eine Lösung suchen für das Geld, das über 100'000 Franken würde gehen.
Wie kulant die PostFinanz im Notfall wäre, ist aber nie nicht geregelt. Klar ist, müsste jetzt beim jetzigen Kundenstand jedem Kunden, der ein Drittsäulenkonto hat, nur 20'000 Franken anzahlen, wäre das ein Schaden von rund 1 Milliarde Franken. Eine satte Summe.
Der Crispin Zimmermann hat berichtet. Und wir bleiben gerade beim Thema da bei uns im Espresso. Der Crispin Zimmermann ist jetzt bei mir im Studio. PostFinanz-Vorsorgegelder werden also von der UBS verwaltet und haben darum keine Staatsgarantie. Was heisst das jetzt konkret für PostFinanz-Kunden?
Also sicher nicht irgendwie Panik ausbrechen, Sicherheit ist da, aber es heisst, dass man sich in einer gewissen falschen Sicherheit könnte wiegen, weil bei der Recherche habe ich gemerkt für den Beitrag, dass viele Kunden immer noch davon ausgehen, dass eben ihre Säule 3a-Konto bei der Post eine Staatsgarantie geniesst. Wenn man mit Vorsorgegeldern von der PostFinanz zu tun hat, Dann steht zwar immer auf diesen Papier klipp und klar, dass die Gelder von der UBS-Stiftung verwaltet werden, aber eben das Thema Einlegerschutz oder Staatsgarantie, um das muss man sich dann eben schon selber sorgen.
Nochmal einfach zum Klarheit schaffen. Was ist der Unterschied zwischen Einlegerschutz und Staatsgarantie?
Die Staatsgarantie, das ist die komplette Deckung von den gesamten Guthaben. Da gibt es eben bei der Postfinanz, ausser, wie wir eben gehört haben, bei den drei Säulenkonten, bei den 3A-Konten. Und es gibt die Staatsgarantie natürlich auch bei den meisten Kantonalbanken. Ich sage absichtlich die meisten, weil Berner, Genfer und Waadtländer Kantonalbank, die haben die Staatsgarantie nicht mehr. Und die bietet darum, wie alle anderen Banken, den klassischen Einlegerschutz an. Der war bis letzten Dezember noch bei 30'000 Franken pro Kunde gewesen. Das Parlament hat ihn dann aber aufgeschraubt. Momentan liegt er bei 100'000 Franken pro Kunde.
Sollte ich in dem Fall einfach schauen, dass ich nicht mehr als 100'000 auf dem Drittsäulenkonto habe, einfach um wirklich auf Nummer sicher zu gehen?
Es könnte eine Möglichkeit sein, um das Risiko zu minimieren. Es wäre eine Möglichkeit. Es ist auch erlaubt auf anderen Banken, mit Vorteil natürlich, um das Risiko zu streuen, weitere Säulen 3a-Konten aufzutun und so den Einlegerschutz eigentlich zu verteilen. Das Verteilen, das hat aber auch noch einen anderen Vorteil und da merkt man dann eigentlich erst etwas davon, wenn es zur Auszahlung von diesen Geldern kommt. Ich muss nämlich dann Steuern zahlen und wenn ich das Drittsäulenkonto auf einen Touch dann auszahlt bekommt, dann gibt das meistens schon einen recht hohen Steuerbetrag. Also ich kann nicht dann sagen aufs Mal, also ich möchte zum Beispiel 150'000 Franken so in Raten ausgezahlt haben. Aber eben, wenn ich mehrere Konto hätte, dann könnt ihr das eben genau machen. Und das kann gleich von Kanton zu Kanton dann einen Steuervorteil von mehreren 1'000 Franken geben, wenn ich das so in Raten ausgezahlt habe.
Ist es dann möglich, dass man beliebig viele Konten auftut?
Also eine Limite gibt es nicht. Mehr als 5 Konto macht aber nicht mehr gross Sinn, weil man von Gesetzes wegen die Gelder normalerweise innerhalb von 5 Jahren muss beziehen. Das ist frühestens 5 Jahre vor der Pensionierung. Und wenn man dann noch weiter möchte arbeiten, auch nach dem Pensionsalter, nach dem geregelten, dann wäre es spätestens 5 Jahre nach der Pensionierung, wo die Konten müssten aufgelöst werden.
Ja eben, aber vor 59 bei den Frauen und 60 bei den Männern kann man sich ja das Drittsäulenkonto gar nicht auszahlen lassen.
Nein, direkt Auszahlung ist nicht möglich. Man muss eben warten bis dann. Das ist ein Vertrag, den man abmacht mit einem Institut, wo man die Gelder dort parkiert hat. Es gibt 5 außerordentliche Fälle, wo ich das Konto aber gleich auflösen kann, wenn ich das Geld für Wohneigentum brauche, zum Einkaufen in der Pensionskasse, wenn ich mich selbstständig mache, wenn ich 100% IV-Rente beziehe und das Invaliditätsrisiko nicht versichert ist oder wenn ich endgültig auswandere.
Ja, und was ist, wenn ich mein Drittsäulenkonto nicht mehr bei der Bank habe, wo ich es jetzt habe, weil mir zum Beispiel eine andere Bank bessere Zinsen zahlt?
Dann ist es in der Regel möglich, dass man sein Konto zu einem anderen Finanzinstitut verschieben kann. Ausnahmen gibt es natürlich auch da wieder. Wenn man zum Beispiel einen ganzen Vorsorgeplan hat, zum Beispiel bei einer Versicherung, dort muss man dann die Situation schon mit dem Anbieter speziell anschauen, wie man da rauskommt in allen Fall. Aber die klassischen Säulen 3a-Konto, die können verschoben werden. Und zwar kann man auch dort dann immer nur das ganze Konto verschieben. Also nicht nur irgendwie 50% aufeinander. Bank. Und wenn man das Konto noch kombiniert hat mit Geldanlagen, das ist auch sehr populär, zum Beispiel mit Anlagefonds, dann muss man sich das natürlich dann auch bewusst sein, dann realisiert man natürlich dann mit dieser Verschiebung auch einen Gewinn oder momentan müsste man wahrscheinlich sagen, vielleicht auch einen Verlust.
Drittsäulengelder und die trügerische Sicherheit bei der PostFinance, danke Crispin Zimmermann. Und jetzt ist es Zeit für unsere Konsumnachrichten. Die hat der Tommy Dettwiller zusammengestellt.
Mit Feuerlöscher vom Hersteller Gloria Protex gibt es Probleme. Eine Serie von Pulverfeuerlöschern könnte defekt sein und darum ein allfälliges Feuer nicht wirksam löschen oder eindämmen. Das hat das eidgenössische Büro für Konsumentenfragen herausgefunden. Die Benutzung von diesen Feuerlöschern sei aber ungefährlich. Konkret geht es um die Pulverfeuerlöscher PD6, PD12, wo Gloria Protex zwischen Januar 2007 und Oktober 2008 produziert hat. Das Produktionsdatum ist auf diesen Geräten angegeben. Wer einen Pulverfeuerlöscher aus dieser Serie hat, meldet sich am besten beim Hersteller oder bei seinem Händler. Die Feuerlöscher werden gratis überprüft und wenn nötig repariert. Weitere Weitere Informationen finden Sie auch bei uns auf der Homepage drs1.ch unter Espresso. Die Wirtschaftskrise verdirbt den Schweizerinnen und Schweizer die Lust auf Bioprodukte nicht. Das Marktforschungsinstitut GfK hat bei einer Studie herausgefunden, dass dieses Jahr mit grösster Wahrscheinlichkeit etwa gleich viele Bioprodukte verkauft werden wie das letzte Jahr. Bioprodukte machen schon seit ein paar Jahren rund 5,5% der verkauften Lebensmittel aus. Fast die Hälfte der 1000 Leute, die Anfang Monat bei der GfK-Studie mitgemacht haben, geben an, dass sie mindestens einmal pro Woche Bioprodukte kaufen. Am beliebtesten sind dabei Eier, Milch, Brot, Gemüse und Anken. Laut GfK glauben viele Leute, dass Bioprodukte immer aus der Region kommen. Aber das sei wahrscheinlich der grösste Irrtum im Bio-Bereich. Bio sagt nämlich nichts aus über die Herkunft der Produkte. Bei der Invalidenversicherung IV ist die Zahl der Neurenten das letzte Jahr um rund 6% zurückgegangen, auf 17.700. Damit hat auch die Gesamtzahl der Renten abgenommen. Positiv ausgewirkt haben sich laut dem Bundesamt für Sozialversicherungen neue Instrumente, die man auf letztes Jahr eingeführt hat. Leute, die durch Invalidität gefördert sind, werden früher erfasst, beurteilt und unterstützt, mit dem Ziel, dass sie weiter arbeiten können. Obwohl die IV weniger Renten auszahlt, hat sie ein Defizit von über 1,3 Milliarden Franken gemacht.
Die Konsumnachrichten im Espresso bei DRS1. Da bei mir im Studio ist auch die Rechtsexpertin Doris Slongo. Sie gibt wie jeden Mittwoch Antworten auf Rechtsfragen. DRS1, sie hören das Espresso vom 25. Februar.
Stimmt das so? Ist das
sicher?
Stimmt
das?
Was stimmt jetzt?
Rechtsfragen. Hörerinnen und Hörer fragen, Espresso gibt Antwort.
Ja, und für das haben wir eben unsere Rechtsexpertin Doris Slongo da bei uns im Studio. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Spiess.
Und am Telefon habe ich den André Henni aus Guntershausen bei Adorf, im Kanton Thurgau. Nicht, dass wir da noch ein falsches Dorf durchgehen. Guten Morgen, Herr Henni.
Guten Morgen.
Sie haben die ein oder andere Frage an unsere Fachfrau, und zwar eine Frage zum Thema Verbindlichkeit von Offerten. Was genau wollen Sie denn von der Frau Slongo wissen?
Ja, in unserem Einfamilienhaus haben wir die Aussenisolation ersetzen. Wir haben uns dann entschieden, den Auftrag an eine Baufirma zu erteilen, die dafür eine Offerte in der Höhe von knapp 39'000 Franken eingereicht hat. Aber nach Beendigung der Arbeit schickt uns der Bauunternehmer eine Rechnung in der Höhe von 60'000 Franken. Können wir uns auf den offerierten Betrag berufen oder müssen wir die höhere Rechnung zahlen?
Ja, was gilt jetzt da, Doris Slongo? Gilt bei der Offerte abgemacht ist abgemacht, oder ist das nicht so?
Die Offerte ist ja nur der Anfang der Vertragsverhandlungen. Jetzt kommt es darauf an, ob es bei der Offerte geblieben ist oder ob man da noch irgendwelche andere Sachen abgemacht hat. Das heisst, es kommt also darauf an, was Sie, Herr Henni, mit dem Handwerker dann abgemacht haben. Inhaltlich, Sie haben mir die Offerte durchgefaxt. Ich sehe, es sind ganz, ganz viele Positionen. Hat der Handwerker dann selber ausgemessen, bevor er die Offerte gemacht hat? Er kam zu Ihnen und hat angeschaut, was er machen muss.
Er ist hier vorbeigekommen und hat alles angeschaut, ja.
Mhm. Und dann hat er die Offerte gemacht und er hat ja die Offerte irgendwie bezeichnet betreffend Preis. Haben Sie abgemacht mit ihm, ob das ein Fixpreis ist, oder haben Sie abgemacht, dass das allenfalls nur ein Kostenvoranschlag ist, wo man dann etwa 10% Spatzung hätte?
Nein, er hat nichts in dieser Richtung gesagt. Ich habe einfach ein Angebot, ganz genau 38.609 Franken 30.
Also es ist ja so, auf dem Offerte steht einfach Angebot. Und tatsächlich, wenn Sie also nichts anderes abgemacht haben mit ihm, dann ist das ein Preis, der gilt, egal, wenn der Handwerker mehr Arbeit hat müssen leisten für den Umfang, den er da offeriert hat, oder teures Material gebraucht hat. Er muss sich also bei der Rechnung an den Preis halten. Sie können sich darauf verlassen, dass das der Preis ist, den Sie dann schlussendlich zahlen müssen. Es sei denn, dass Sie nachher, nachdem Sie den Vertrag mit ihm abgemacht haben, gestützt auf dieser Offerte, noch Änderungen vereinbart haben. Wenn es zusätzliche Kosten gibt aus solchen Änderungen, dann kann er Ihnen das natürlich in Rechnung stellen. Da wäre also die Frage an Sie, haben Sie nachher noch irgendwelche Änderungen mit ihm abgemacht?
Nein, also ich bin nicht so zufrieden gewesen, wie es mit ihm gearbeitet hat, und ich kann ihm keinen weiteren Auftrag geben. Nein.
Es ist also so geblieben, gemäss Offerte. Ja, das bedeutet also, dass er muss sich halten an die Positionen mit diesen Beträgen, wenn er sie offeriert hat. Und darum rate ich Ihnen, dass Sie im Handwerker würden schreiben, er soll doch bitte jeder Position, wo er mehr verrechnet hat, begründen, warum. Es könnte sein, dass Sie sich vielleicht nicht daran erinnern, das zeigt die Erfahrung, dass man sich nicht unbedingt immer gerade alles erinnert, was man abgemacht hat während dem Bau. Man meint, man hätte da eigentlich, man sei im Rahmen von der Offerte geblieben. Dabei ist es dann eine Änderung. Man müsste es allerdings klar abmachen, aber vielleicht kommt etwas zum Vorschein, wo Sie sich jetzt nicht daran erinnern. Darum schreiben Sie ihm, sagen Sie ihm, Sie werden zu jeder Position wissen, warum die Abweichung ist, wenn er nicht kann begründen und sogar beweisen, dass da eine Änderung abgemacht worden ist, dann sind Sie in der besseren Position, dann kann er nicht mehr verlangen.
Besten Dank.
Also, Herr Henni, zum Zusammenfassen nochmal. Verlangen Sie jeden Punkt in der Abrechnung, quasi eine genaue Begründung dazu, und aufgrund von dem sehen Sie, was zu Recht über die Offerten rausgeht und was zu Recht über die Offerten rausgeht, das müssen Sie dann zahlen.
Ja, besten Dank.
Herr Henni, einen guten Tag wünschen
danke
wir Ihnen. Auf Wiederhören. Zum Schluss noch Doris Longo, die generell Frage, wie muss eine Offerte aufgesetzt sein, dass am Schluss keine Zusatzkosten dazukommen?
Ja, das Sicherste ist, wenn man den Preis von der Offerte als klares Angebot, Offerte ist ein anderes Wort für Angebot, oder vielleicht sogar mit dem Wort Fixpreis umschreibt, weil dann ist klar, das ist der Betrag, der schlussendlich muss gezahlt werden, auch wenn der Handwerker für die Arbeit, die er offeriert hat, mehr Kosten hat. Oder dann eine schwächere Variante wäre der Kostenvoranschlag. Das bedeutet, dass man eine Spatzung von 10% hat. Man muss also damit rechnen, dass der Handwerker mit der Rechnung 10% drüber kann, wenn er aufzeigen kann, dass er wirklich 10% mehr Kosten hat. Die schlechteste Variante wäre, wenn man einfach nur eine ungefähre Kostenschätzung überkommt. Richtpreise zum Beispiel, wo eben einen weiten Rahmen offen lassen, wie dann die Abrechnung aussieht. Aber dann kann ich den Rat geben, auf jeden Fall ein oberstes Kostendach abmachen. Zum Beispiel, wenn die ungefähre Kostenschätzung auf die, wie beim Herrn Henni, auf 39'000 Franken würde kommen, dass man dann sagt, es ist zwar nur eine ungefähre Kostenschätzung, die dann höher kommen, wo die Rechnung kann höher kommen, aber Kostendach wäre zum Beispiel 45 Franken. Und eben nicht, dass man dann mit einer 60'000 Franken Rechnung überrascht wird. Bei all diesen Varianten gilt aber immer, man kann sich nur auf die Zahlen, auf die Limiten, die man dann müsste zahlen, verlassen, wenn man nicht nachher etwas anderes abmacht mit dem Handwerker. Und Achtung, das passiert schneller, als man es denkt. Also aufpassen, was man nachträglich abmacht, das schriftlich festhalten, auch mit dem Ausmaß der zusätzlichen Kosten, die daraus könnten entstehen.
Und sich sicher auch Zeit nehmen beim Einholen von Offerten. Danke vielmals, das war DRS-Rechtsexpertin Doris Slongo in unserer Mittwochsrubrik der Rechtsfrage.
Espresso.
Sie hörten einen Podcast von DRS1.